BR Heimat. Habe die Ehre.
Heute wieder mit der Edith Schuhwalter am Mikrofon. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Gleich geht's um unsere Wälder. Weil die meisten von uns könnten sich ja unsere Heimat ohne Wälder überhaupt nicht vorstellen. Jetzt egal, ob es der Nürnberger Steckerleswald aus Kiefern ist oder der Allgäuer Nadelwald aus Fichten oder aber die großen Buchenwälder im Spessart. Allesamt heimische Wälder und die sind nicht nur wichtig als Holzlieferanten und natürlich als unsere Naherholungsgebiete, sondern zunehmend natürlich auch als CO2-Speicher. Aber welche Waldform ist denn jetzt eigentlich die beste? Und wie sollen unsere Wälder in Zukunft ausschauen? Da kriegen Sie ganz unterschiedliche Antworten, je nachdem, wen Sie fragen. Und ich frage heute mal einen Biologen. Er ist gleichzeitig ein preisgekrönter Naturfilmer. Und viele von Ihnen werden seine Filme bestimmt aus dem BR-Fernsehen kennen. Es ist der Jan Haft, der schon neben mir sitzt. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie heute da sind.
Ja, grüß Gott, Frau Schuhwalter. Ich freue mich auch.
Wir haben ja einen Wald in Bayern. Sage ich mal, das ist ja für uns eine absolute Herzensangelegenheit. Und da darf mich schon als erstes mal interessieren, was für Wald eigentlich das Herz von Jan Haft höher schlagen lässt. Und Herr Haft, wenn Sie jetzt einmal alles, was Sie als Biologe wissen und alles, was für Sie als Naturfilmer einfach einmal auf Zeitenschirm, alles, was da wichtig ist für Sie, was fällt Ihnen als erstes für einen Wald ein in Bayern, wo Sie sagen, da geht mir einfach das Herz auf.
Der Ebersberger Forst.
Ein Naturparadies.
Ja, ich meine, der Ebersberger Forst, wie der Name sagt, ist ja ein Forst. Mhm. Und so sieht er natürlich in Teilen aus, wird ja gerade umgebaut, mehr Laub und ist nicht mehr so das Nadelgehölz mit schnurgeraden Kieswegen. Aber ich verbinde so viel Schönes mit dem Ebersberger Forst, weil ich da so oft war, als Kind mit den Eltern und gelegentlich immer noch, weil wir nicht so weit weg sind. Und den mag ich.
Sie leben ja im Isental, also und sind da in der Gegend ja auch aufgewachsen, wie Sie sagen. Vielleicht für Hörer im Norden von Bayern oder anderswo in der Welt, die jetzt nicht so eine konkrete Vorstellung haben vom Ebersberger Forst, der ist ja wirklich in Planquadrate unterteilt und wird sehr systematisch als, wie Sie sagen, als Forst, also zur Holzgewinnung genutzt und ist eigentlich jetzt nicht gerade für seine Artenvielfalt bekannt.
Nein, ich meine, es ist eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete Deutschlands, Süddeutschlands, muss man auch sagen. Liegt natürlich in der Nähe von München und man hat, wenn man von Aussichtstürmen über diesen Blick guckt, einen Blick auf die Alpenkette, das sieht schon spektakulär aus. Man kann ja in jedem Wald tollste Beobachtungen machen. Mhm. Also wer die Augen aufsperrt, der und damit offenen Ohren und Augen durch diesen Wald geht, auch durch diesen Forst geht, der entdeckt ja viel Zauberhaftes, viel Schönes. Schwammerl kann man suchen. Dieses Jahr ein sensationelles Schwammerljahr. Mhm. Insofern gibt es jetzt nichts gegen den Wald zu sagen. Wir brauchen ja auch Holzproduktionsflächen. So ist es ja nicht. Es ist ja nicht so, dass der Naturfilmer und Biologe sagt, nur irgendwelche naturbelassenen Wälder seien gute Wälder. So ist es ja nicht. Genau. Und deswegen kann ich auch diesem Wald, auch mit seinem Plank, mit seiner schokoladentafelartigen Aufteilung, deswegen kann ich auch diesem Wald viel abgewinnen.
Mhm. Und ich habe ja auch extra gefragt, wenn Sie jetzt mal alles beiseite wissen, beiseite lassen, was Sie wissen. Genau. Und nicht als Naturfilmer antworten. Und umso erfrischender, dass aus dem Herzen dann wirklich das kommt, was man als Kind erlebt hat und genossen hat, wo man einfach gute Gefühle hat dazu. Und wenn Sie es jetzt umgekehrt machen, wenn Sie jetzt überlegen, was fällt mir für ein Wald in Bayern ein, wo man ja wirklich, wo ich als Biologe sage und als Naturfilmer, also toll.
Es gibt natürlich ganz unbekannte Wälder, das sind aber eher so kleinere Dinge, so Projektwälder. Es gibt ganz wenige paar Weidewälder, also wo die Landschaft noch so aussieht wie über Jahrhunderte und Jahrtausende, bis wir die Landschaft industrialisiert haben. Vor 150 Jahren, 200 Jahren fing das an, wo wir den Wald und das Grünland voneinander getrennt haben, ganz unnatürlich. Davor Jahrhunderte oder eben Jahrtausende, weil wir seit der Jungsteinzeit haben wir Weidetiere und beweiden die Landschaft. Die wurden ja früher nicht gefüttert und es gab auch gar keine Ställe früher, zumindest nicht im Sommer. Und diese Wälder sehen ja auch so aus, wie es bei uns zu Urzeiten aussah. Und daraus entwickeln sich ganz interessante Gedanken. Und wenn man sich sozusagen mit der Natur beschäftigt, wie sie ganz, ganz ursprünglich bei uns war natürlich und wie sie auch heute wäre, dann lohnt ein Blick auf diese Gebiete, weil man dann Dinge beobachten kann, die einem staunen lassen und die sehr erhellend sind bei der Frage, was müssen wir eigentlich tun, dass wir in Zukunft eine klimaresilientere Waldlandschaft haben. Und auch eine Landschaft, in der dieser Insektenrückgang und das Artensterben und all diese negativen Schlagworte künftig vielleicht eine geringere, vielleicht sogar gar keine Rolle mehr spielen.
Mhm. Und wo gibt es denn sowas in Bayern?
Naja, es gibt ganz wenig. Das Nachbarländer besser, Baden-Württemberg hat, glaube ich, 250 Waldweideprojekte wieder mittlerweile. Das war ja mal nicht gesetzlich verboten, aber es wurden alle Knüppel dieser Welt Menschen in die Wege gelegt, die sowas machen wollten. Die Weiderechte wurden überall abgelöst.
Das ist also Waldweide, hätte ich jetzt gesagt, von dem, was ich bisher wusste, ist gar nicht erlaubt in Deutschland.
Nein, es ist nicht wahr. Es ist nicht verboten, aber es gibt ein Regelwerk, unter welchen Bedingungen das erlaubt ist, sodass es selbst dem Waldbesitzer bei sich daheim im eigenen Wald das sozusagen schwer macht. Und in Bayern haben wir nach einer Statistik, nach aktuellen vom Landesamt, 1000 Hektar werden bei uns von 2,5 Millionen Hektar Waldfläche in Bayern werden gerade beweidet. Also das ist natürlich fast nichts. Da fällt mir zum Beispiel in Freising ein kleines Gebiet ein, wo die Heinz-Sielmann-Stiftung und die Fachhochschule für Forst und Wald und Forstwirtschaft, wo die so ein kleines Projekt haben auf ein paar Hektar, da sind Wasserbüffel draußen und da gibt es ein paar so Projekte.
Und kann da jeder hingehen?
Oder da kann man natürlich hingehen, da ist ein Zaun drumherum, wie auf jeder normalen Kuhweide, sag ich jetzt mal, Elektrozaun, da soll man natürlich nicht reingehen. Es gibt natürlich,
aber man kann es besuchen, man kann von draußen reinschauen.
Man kann natürlich von draußen reinschauen, die Tiere sind ja auch zutraulich, die Haustiere kommen ja nah ran und eigentlich muss man ja nur in die Alpen gehen. Wir Bayern sind in einer privilegierten Lage, weil in den Alpen hat man diese Trennung, diese strenge Trennung von Wald und Offenland nicht so vollzogen und man hat dieses uralte System der Weidehaltung im Sommer dort belassen. Das war ja mal europaweit so, es war im Flachland so, es war an der Küste so, es war überall die Landschaftsnutzung, die Tiere raustreiben mit dem Hirten, später mit einer Zäunung. Und die fressen draußen, kosten nichts und man muss sie nicht füttern und ernähren sich einfach, wachsen vor sich hin, geben Fleisch, Milch, Jungtiere ab. Ja, und wenn der Winter kommt, dann tut man es halt Gott sei Dank wieder rein und dann hat man mehr Arbeit mit den Tieren drin im Stall. Und dieses System hat uns jahrtausende lang ernährt und dieses System hat draußen eine biodiverse, klimapositive Landschaft erhalten, nicht neu erschaffen, eigentlich erhalten und gepflegt. Und man hat es dann von der Forstseite aus, wenn man festgestellt hat, Mensch, da wo so viele Rinder weiden, da könnten ja noch viel mehr Bäume wachsen, da können wir viel mehr Holz produzieren und viel mehr Holzerlös generieren. Und dieser ökonomische Gedanke war der Ausgangspunkt dafür, dass man versucht hat, die Rinder und die ganze Beweidung, auch die Ziegen und Schweine und Schafe und so, rauszukriegen aus den Wäldern, um hier mehr Profit machen zu können. Und das war das Anfang eigentlich vom Ende, der Anfang vom Niedergang unserer Biodiversität, weil die allermeisten unserer Organismen bei uns, sogar Pilze, also auch Pilze sind nicht überwiegend Bewohner dichter Wälder, Pilze, Pflanzenarten, Orchideen und die meisten unserer Tiere, die meisten Singvögel, die Reptilien, Spinnen, Heuschrecken, was ihm so einfällt, sind nicht Tiere des Waldes. Sondern sie sind eigentlich in der überwiegenden Mehrheit Tiere einer Mischung, eines halboffenen Landes mit großen Bäumen, mit Totholz, mit Gebüschen, aber auch mit Wiesenflächen zwischendrin. Eine sehr gefällige Landschaft, die ausschaut wie eine Parklandschaft. Und so muss man sich die Urzeit vorstellen. Das kann man heute ganz toll auch durch neueste Pollenanalysen rekonstruieren. Das war
da
immer
kommen
so.
Wir noch genauer drauf später.
Aber so eine Landschaft wäre eigentlich, war mal natürlich, und die wurde eigentlich durch die relativ intensive Beweidung mit Haustieren, wurde die über Jahrhunderte aufrechterhalten.
Weil wenn natürlich zu viele Weidetiere sind, dann fressen die halt auch den Baumnachwuchs komplett weg und dann bleiben bloß noch ein paar alte Bäume.
Das ist aber ein interessantes
aber
Thema, da müssen wir noch drüber reden.
Da gehen wir noch im Detail drauf ein, genau. Freitagvormittag auf BR Heimat, wir ratschen über den Wald und unsere Wälder, muss man ja direkt sagen, weil es gibt ja viele verschiedene Arten von Wäldern, allein schon in Bayern. Und das wird jetzt jeder bestätigen, der sich ein bisschen in dem Bereich interessiert. Die interessantesten Erlebnisse im Wald haben wir ja eigentlich nicht, wenn man spazieren geht und am besten auch noch mit der Freundin gerade ratscht, sondern wenn man einfach mal auf einem Fleck sitzen bleibt und schaut. Und meistens dauert es nicht lang, dann landet schon irgendein Vogel. Bei mir ist meistens eine Kohlmeise. Wenn ich ein bisschen mehr Glück habe, dann vielleicht sogar eine Haubenmeise. Und auch wenn man sich jetzt wirklich interessiert, das behaupte ich jetzt schon von mir, dass ich mich bemühe, die heimischen Vogelarten zu lernen und auch so die Baumarten und die wesentlichsten Pflanzen, obwohl da lasst schon aus, schon langsam. Es ist ja unglaublich, was es alles gibt in unseren Wäldern, von dem wir keine Ahnung haben. Und jetzt habe ich in Ihrem neuesten Buch gelesen, Herr Haft, dass es zum Beispiel, also nicht selten, sondern eigentlich mehr oder weniger in jedem Wald, Leuchtwesen gibt. Das heißt, wenn man da im Sommer in der Nacht sitzt, dann sieht man nicht nur, wenn man Glück hat, die Glühwürmchen im Juni, sondern im Sommer gibt es leuchtende Pilzmücken. Das habe ich noch nie vorher gehört.
Ja, das ist was Verrücktes. Also es gibt natürlich eine Reihe von leuchtenden Organismen, sogar Hundertfüßler, die in der Erde leben, oder Schwammelpilze gibt es, die leuchtende Hallimaschen, Mycel kann leuchten. Aber es gibt eine Pilzmücke, also der Wurm im Schwammel ist ja eine Fliegenlarve, eine Mückenlarve. Die Mücken gehören ja zu den Fliegen, den Dipteren. Übrigens unsere größte Tiergruppe daheim, wenn man fragt, was sind die häufigsten Tiere? Also die Tiergruppe mit den meisten Angehörigen, das sind die Fliegen. Wir haben allein bei uns in Deutschland 10.000 Fliegenarten. 10.000 und verschiedene Arten. Und ja, das ist sowas, wenn man fragt, was passiert, Insektenrückgang. Ja, wenn da ganz viele Arten verschwinden, die sind alle
das
spezialisiert.
Merkt man ja alles gar nicht.
Das merkt man gar nicht. Aber die sind alle haben eine Aufgabe, weil sie eben Abfallstoffe in der Natur aufräumen und so weiter und so fort. Also eine wichtige Gruppe. So, und dann gibt es eben einige, die haben sich spezialisiert darauf, dass ihre Kinderstube in Pilzen ist. Und da gibt es eine, die größte Pilzmücke, beziehungsweise die mit der größten Larve, die geht nur an einen bestimmten Baumpilz. Also die macht keine Speisepilze sozusagen, beschädigt sie nicht.
Toll,
auf die Buckel, Buckeltramete, die geht nur, also das ist so ein weißlicher, oft mit so einem grünen Algenbelag oben drauf. Auf die Buckeltramete, so ein Baumpilz, legt er ihre Eier, da schlüpfen Larven raus und die wären fast 2 Zentimeter lang, diese Larven. Und die leben in und unter dieser Pilzkonsole, die wiederum auf alten Buchen, Stämmen, Totholz wächst. Und diese Larven sausen da nachts rum und bauen Fangnetze. Richtig kleine, also kleine Fischernetze, die hängen
Spinnen.
Unter diesen. Ja, die Spinnen, die mit einer speziellen Drüse, mit so einer Seide, da hängen dann diese aus dem Schleim, ist es, sind so Netze unter diesen Pilzkonsolen. Und tagsüber, wenn die Sonne, wenn es wärmer wird im Wald und die Sonne scheint, dann lösen sich aus dem Baumpilz Sporen. Der möchte sich ja verbreiten, gibt seine Sporen frei, die mit dem Wind durch den Wald wehen. Und ein Teil dieser Sporen bleibt in diesem Fangnetz hängen. Mhm. Und nachts kommen dann diese Pilzmücken wieder zum Vorschein. Und fressen ihre Netze von der vorherigen Nacht samt den Sporen da drin auf und ernähren sich so und wachsen dabei. Aha. Und während die da rumsausen, diese Pilzmücken, diese 2 Zentimeter langen Larven, leuchten die blau, kobaltblau. Ganz, natürlich ist es kein grelles Leuchten, aber wenn man im Dunkeln davor sitzt und sein Auge an die Dunkelheit gewöhnt, dann kann man das sehen. Und natürlich kann man es sichtbar machen mit einem Fotoapparat, einer Langzeitbelichtung. So haben wir das gemacht und haben dann eine Kette von Aufnahmen gemacht, die wir hintereinander hängen. Und 25 Fotos pro Sekunde gibt dann eine Filmsekunde sozusagen. Unser Fernsehen ist ja 25 Bilder pro Sekunde. Und dann kann man dieses Leuchten sehen und sieht die halt rumsausen und blau leuchten. Und das ist halt so toll, weil in Neuseeland kennt man ja diese Höhlen, wo eine ganz nah verwandte Pilzmücke von der Decke hängt an so Fäden, mehrere an einem Faden und die leuchten blau. Das ist wie so ein kleines Weltwunder. Mhm. Also das ist jetzt vielleicht nicht übertrieben bekannt, aber ja, doch viele Neuseeland-Reisende.
Ja, ja, ja. Es gibt viele Menschen, die in Neuseeland waren mittlerweile.
Genau, nicht nur Biologen kennen diese Phänomene, da fährt man hin und zahlt Eintritt und schaut sich das an. Und dass es aber so ein Phänomen bei uns in den Wäldern gibt und eben, wie Sie richtig sagen, vielleicht nicht überall, aber gar nicht selten, ist gar keine Rarität, es nur in ein, zwei Flecken gibt, das ist weitgehend unbekannt. Und das Interessante ist, wir haben mal recherchiert zu Buchenwäldern, was da so lebt, weil so viel lebt gar nicht in Buchenwäldern, wie man immer meint. Dann haben wir das gefunden und haben festgestellt, die letzte erschöpfende Arbeit über dieses Tier ist aus den 20 oder 30, also fast 100 Jahre alt.
Quasi in Vergessenheit geraten, auch unter den Fachleuten.
Und seitdem ein, zweimal erwähnt in irgendwelchen Zeitschriften, aber das ist nie groß gearbeitet worden. Und selbst Biologen, wenn man 100 Biologen fragt, kennen in der Regel 100 oder 99 Biologen dieses Tier nicht. Nicht.
Aber schauen Sie auf BR Heimat, wir haben den Biologen, der es weiß.
Hört man davon.
Genau. Jetzt ist ja wirklich spannend, also ich höre Ihnen dann einfach so gern zu, weil Sie solche Dinge wissen, die eigentlich jeder sehen kann, wenn man es weiß. Man sieht nur, was man weiß, heißt es ja immer. Nur damit wir es uns nochmal merken, wo gehen wir hin? Wir gehen in einen Buchenwald, einen Wald mit alten Buchen. Und dann müssen wir möglicherweise diesen Pilz erst einmal nachschlagen, wie der ausschaut.
Ja,
oder?
Aber man geht einfach genau in einen Buchenwald oder Mischwald mit Buchen. Der wächst, der Buckeltramete wächst nicht nur am Buchen, aber gerne am Buchen und oft an den abgesägten Buchenstümpfen. Also durchaus in einem Nutzwald, aber wo große Buchen stehen. Und da sieht man, wenn man da so weißliche Pilzkonsolen sieht, diese typischen Baumpilze, die aber recht dünn sind, also nicht wie der Zunderschwamm, so dicke braune Brocken, sondern ganz hell und relativ flach. Und wenn man sie genau bestimmen will, dann nimmt man macht man so eine Konsole ab und schaut die Unterseite an und da sieht man dann die Poren. Die haben ja alle so Poren unten.
Ja, genau.
Und wenn die Poren so länglich sind, so langgezogen sind und nicht eher rundlich, dann ist es ein guter Hinweis darauf, das haben wenige Baumpilze, das könnte dann die Buckeltramete sein. Und dann muss man gucken, ob auf Unterseite, ob da so wie so trockener Schneckenschleim, so silbrige kleine Flächen sind, die so glänzen. Aha. Das ist schon ein Hinweis darauf, dass da die, diese leuchtende Pilzmücke da lebt. Und der Rest ist zuschauen und natürlich eigentlich nachts wieder hingehen im Dunkeln.
Nachts, genau.
Und dann da genau hinschauen oder Futterbad hinstellen.
Ja. Und ja, es lohnt sich ja immer mal nachts raus.
So haben wir das auch gemacht. Wir haben das gelesen gehabt und sind eigentlich in den nächsten Wald, wo solche Bäume stehen, und da waren noch diese Stümpfe, haben tagsüber diese Konsolen gesehen, haben unsere Futterbrate geholt und haben auf Anhieb im ersten Wald, wo wir das, nachdem wir davon Kenntnis erlangt haben, gesucht und probiert haben, haben wir sofort Erfolg gehabt.
Ja, toll. Also es ist immer, wenn man was entdecken kann. Also das finde ich immer 100-mal spannender, wie wenn man was gezeigt kriegt, ist ja auch schon interessant. Aber wenn man es selber entdeckt hat, das ist...
Das ist richtig, wenn man es sich erschlossen hat.
Ja, erarbeitet und genau, ein bisschen Glück gehört auch immer dazu. Jetzt Wald und Natur, muss man sagen, das wäre oft gern in einem Atemzug genannt. Auf der anderen Seite, der Normalfall ist ja, dass der Wald vor unserer Haustür genauso von Menschen geformt ist, wie halt die Wiesen und die Äcker auch. Und wenn wir jetzt mal alle aus Bayern auswandern würden, dann heißt es ja immer, wären innerhalb von ein paar hundert Jahren genau Buchenwälder fast überall. Kannst du uns das eigentlich mal ein bisschen erklären, was da passiert, dass da plötzlich, sondern im Laufe der Zeit überall Buchenwälder ausgerechnet entstehen.
Erdgeschichtlich plötzlich. Ja, das wäre heutzutage so, das hat man beobachtet, als man vor 200 Jahren die Bauern und die Rinder rausgeschmissen hat, möchte ich fast sagen, aus den Wäldern und die Weiderechte abgelöst hat. Dann hat man, was passiert eigentlich, was macht die Natur? Und da hat man festgestellt, das wird dichter Wald und in dem dichten Wald bleiben eigentlich nur ein, zwei Baumarten am Ende übrig. In der Regel, nicht auf Sonderstandorten, salzig, karstig, felsig, Höhenlagen, aber so in der Normallandschaft. Im 0815-Wald, wenn man da nichts mehr macht, wenn der Mensch sich raushält und lässt die Natur Natur sein, dann entsteht dort in der Regel bei uns ein Buchenwald.
Einfach weil es der Buche bei unserem Klima und unseren Böden am besten taugt. Nicht.
Nicht. Es ist so, es gab nie Buchenwälder erdgeschichtlich bei uns. Wenn man zurückschaut in die letzten Warmzeiten, wir leben ja jetzt gerade in einem Eiszeitalter und in einer Warmzeit in diesem Eiszeitalter. Mhm. Was kommt, weiß man nicht. Wir Menschen tun ja auch viel dafür, dass wir es durcheinander bringen. Aber wir leben gerade in einer Warmzeit, dem Holozän. Davor war die Würmeiszeit, davor war die Warmzeit, davor war die...
Das ist weit,
und so weiter. Aber es sind immer so Warmzeiten, die immer so 10.000, 15.000 Jahre gedauert haben, so wie die jetzige auch seit 12.000 Jahren dauert. Und die kann man ja alle miteinander vergleichen, weil es relativ ähnlich war. Mal ein bisschen wärmer, mal ein bisschen kühler und so. Und es gab immer die Buche, die kennt man also seit 15, 20 Millionen Jahren, kennt man unsere Buche. Kann man nachweisen. Aber man weiß genau, wie die Vegetation früher aussah. Da gibt es halt eben tolle Methoden, verschiedene Methoden, aber es gab niemals Buchenwälder. Buchenwälder ist ein seltener Baum.
Also niemals vor der letzten Eiszeit.
Genau, und auch nach der letzten Eiszeit hat es lange gedauert, bis es Buchenwälder, vor 3000 Jahren etwa, tauchen plötzlich flächendeckend Buchenwälder auf. Und das fällt zusammen mit einem ganz bestimmten Ereignis. Denn immer und immer und immer gab es bei uns, übrigens in den Eiszeiten wie in den Warmzeiten, viele, viele große Tiere. Es gab immer Elefanten, immer Nashörner, Hornträger, Geweihträger, übrigens auch Flusspferde in Warmzeiten. Mhm. Also riesige Steppenbisons, viel größer als die amerikanischen Bisons und. Natürlich Auerochse, Pferde. Also in den Warmzeiten 16 große Pflanzenfresser, in den Kaltzeiten ein Dutzend, ein paar weniger, die natürlich besser mit langen Fellern die Kälte angepasst waren. Und die haben offensichtlich die Landschaft gestaltet. Und die haben dafür gesorgt, dass wir eine halboffene Landschaft haben. Alle Bäume waren da, alle Sträucher waren da, aber keine geschlossenen Wälder. Und da waren alle unsere Organismen zu Hause, unsere Tiere, Pflanzen und Pilze. Und nach der letzten Eiszeit, am Ausgang der letzten Eiszeit, haben sich die Kaltzeittiere nach Norden zurückgezogen. Die Warmzeittiere wären von Süden und Westen wieder zurückgekommen. Aber der Mensch hat sich da sehr stark ausgebreitet. Und die einzige sinnvolle Erklärung ist, warum die auf einmal verschwunden ist, weil wir sie an diesem Flaschenhals, in diesem Klimawechsel überjagt haben sozusagen. Mhm. Also eigentlich
die meisten
eigentlich aufgegessen haben, ganz genau. Das ist so ein weltweites Phänomen. Es gab auf der ganzen Welt, Australien, Südamerika, einen Haufen Großtiere. Immer wenn der Mensch auftaucht, mal früher als die Kaltzeit zu Ende war, Australien zum Beispiel vor 40.000 Jahren, immer dann, wenn der moderne Mensch mit modernen Waffen, Fernwaffen, also Speerschleudern und Pfeil und Bogen, sind ja Fernwaffen, wo die Tiere mit Hörnern sich hinschauen, die Jungen in die Mitte nehmen und böse schauen, grimmig, du greifst uns nicht an. Und dann sagen die Jäger aus 70, 100 Metern Entfernung, hallo, wir haben eine andere Methode, wir müssen euch nicht direkt attackieren, wie es so früher in der Natur war. Naja, und dann verschwinden die großen Tiere. Jetzt hat der Mensch sich gedacht, was heißt gedacht, aber es wird immer schwieriger, Wild zu jagen. Was machen wir? Ah, wir fangen welche, zähmen die und machen und tun Haustiere sozusagen entwickeln, als Ersatz für die Fleischtöpfe, die Natur draußen schwanden. Und der Niedergang der Megaherbivoren, der Großtierfauna in der Natur, der wurde kompensiert, aber mit einer gewissen Zeitverzögerung durch die Haustiere, die in einer ähnlichen Kopfstärke später bei uns draußen geweidet haben. Das wissen viele nicht. Wir hatten früher mehr Rinder hier in Deutschland, als wir heute haben. Ja, also wir haben heute über die 11 Millionen Rinder und da heißt es immer Fleischfresser, oh, alles viel zu viele Tiere und so. Aber es gab Zeiten, da weideten bei uns, und zwar in der Landschaft draußen, 20 Millionen Rinder. Und nämlich 1900, das sind die frühesten ganz verlässlichen Zahlen, da war Deutschland, hatte andere Umrisse, war ein bisschen größer. Also es gab eine Zeit, da hatten wir dann sozusagen die Wildtiere durch Haustiere ersetzt. Und in der Zwischenzeit, wo verhältnismäßig sehr wenige Pflanzenfresser in der Natur unterwegs waren, in diesem Zeitraum haben sich diese Buchwälder herausgebildet. Mhm. Und dass die nicht natürlich sind, darf ich mal so pauschal jetzt sagen, kann man auch daran ablesen, dass fast alle heimischen Baumarten, nehmen wir die Eiche, nehmen wir den Ahorn, die Eberhesche oder andere, die können nicht im Wald leben. Das heißt, die sind eigentlich in Wäldern nur dann zu Hause, wenn der Förster dafür sorgt, dass sie da ein Auskommen haben, dass sie genügend Licht kriegen, ganz genau. Oder natürlich auf Sonderstandorten, die jetzt karstig, felsig sind, dass die Bäume eh lückig stehen. Dann kommen natürlich solche Bäume unter Umständen schon auch zurecht.
Also der viel angestrebte Mischwald immer ist jetzt eigentlich dann...
Das ist ein Forst, weil der muss... Der Mischwald muss, vor allem wenn er aus vielen Baumarten besteht, muss intensiv muss vom Förster oder von der Försterin gepflegt werden, ganz genau. Sonst entmischt er sich nämlich. Also wenn man die Natur sich selbst überlässt, dann entmischt sich, wenn man den Wald sich selbst überlässt, entmischt er sich auf Dauer und wird zu einem buchennominierten Wald und dann verschwinden auch jede Menge Pflanzenarten, Tierarten und so weiter. Der Buchenwald ist also gar nicht so artenreich, wie man behauptet wird. Als Ausrede wird dann immer gesagt, ja, der Artenreichtum, der ist in den Baumkronen und in der Falllaubschicht im Boden. Richtig, in den Baumkronen leben allerhand Insekten und im Boden ist natürlich ein tolles, vielfältiges Bodenleben. Aber würde man jetzt diesen Wald wieder in einen Urzustand versetzen, eben viele Baumarten, Straucharten, halboffen, sonnig, ganz gemischt mit schattigen und sonnigen Bereichen, dann leben da natürlich noch mehr Arten in den Baumkronen und auch noch mehr Arten im Boden.
Weil es einfach vielfältig ist. Vielfalt ist natürlich auch für Artenvielfalt das Wichtige. Da wird ja viel drüber gestritten, ist es überhaupt gut, einen Wald sich selbst zu überlassen. Und kürzlich habe ich eine interessante Liedzeile gehört. Da hieß es, wenn wir ihn sich selbst überlassen, wird der Wald nur schwach und krank. Was sagt denn der Biologe zu so einer Liedzeile?
Naja, also ich neige nicht zum Pauschalen, zum Revolutionären und zum, wie soll man sagen, auch nicht zum einschienigen Denken. Es ist absolut richtig, ein Wald, damit er vielfältig ist, braucht Dynamik. Also er braucht, wenn man so will, Störung. Die Störung ist aber nicht Störung im negativen Sinne, sondern ein Aufbrechen, eine Vielfaltmachung des Waldes. Und aus rein ökologischer, biologischer Sicht, wenn es nur um Naturschutz geht, sagen wir in einem Nationalpark, ist ja der Sturm, der Borkenkäfer, vielleicht sogar Feuer, was Wünschenswertes. Und die Ökologen in unserem Nationalpark, sie sind eigentlich ganz dankbar für solche Ereignisse, die fast schon zu selten auftreten, damit der Wald eben eine Vielfalt bekommt. Und es gibt ganz viele Arten, die davon profitieren. Nehmen wir den Bayerischen Wald, unseren ältesten Nationalpark, wo es zurzeit mehr Luchse und mehr Auerhühner und ganz seltene Käfer gibt denn je, als Folge davon, dass der Käfer etwas aufgearbeitet hat, was der Mensch mal gepflanzt hat.
Also der Borkenkäfer, meinen Sie jetzt.
Der Borkenkäfer, genau. Und der Wind hat dann ein Übriges getan, hat viel flachgelegt, damals viel Totholz, viel Sonne, da blüht es, da wachsen Kräuter und junge Bäume empor. Und in diesen dynamischen, diesen natürlichen Prozessen, die jetzt gerade ablaufen, finden sich ganz viele Naturgeschichten von Organismen, Tieren, Pflanzen, Pilzen, finden sich da wieder, haben da jetzt ihre Zuhause. Wenn es dieser Wald klimaresilient und zukunftsstabil ungehindert heranwächst, wieder hochwächst und alles dicht macht, dann beginnt wieder diese Entmischung mutmaßlich.
Aber das ist ja ein natürlicher Prozess.
Es ist ein unnatürlicher Prozess, weil der wichtigste Prozessgeber fehlt. Das ist der Punkt. Also die Stürme und der Käfer und so weiter, das bleibt ja alles da. Aber es gibt eigentlich nur einen Prozess, der dauerhaft, der sanft die Landschaft offen hält, der nicht katastrophenartig wirkt, wie alle 20, 50 Jahre ein riesiges Feuer, ein großer Sturm. Das hat seine positive Wirkung für die Ökologie, aber es ist natürlich katastrophenartig und sehr plötzlich und unzuverlässig. Also Orchideen zum Beispiel, die können nicht darauf warten, dass alle 10, 15, 20 Jahre irgendwo eine Lichtung im Wald entsteht durch einen Sturmwurf, wo dann wieder genug Licht da wäre für sie zum Wachsen. Da können die sich nicht einfach so hin ausbreiten. Manche Tiere können das, Vögel, die dann sofort diese Lichtung besetzen. Der Gartenrotschwanz zum Beispiel ist ein ganz typischer Vogel, der in großen Waldgebieten dann brütet, wenn irgendwo 2, 3 sehr große Bäume durch den Sturm umgeworfen werden. Dann steht eine kleine Lichtung mit Totholz, zack, brütet er da, findet er sich da zurecht, balzt, findet auch genug Futter für die Jungen. Aber das sind Sonderfälle. Und deswegen braucht man eigentlich in einem Wald, damit viel Artenvielfalt herrscht, jemanden oder etwas, das dauerhaft und sanft den Wald offen hält. Und es gibt nur 2 brauchbare Systeme. Das eine ist der Förster, die Försterin, die zum Beispiel durch die Mittelwaldnutzung, über die wir vielleicht noch sprechen können, die da so einen halboffenen, offenen Wald erhalten mit menschlicher Muskel- oder Arbeitskraft oder Maschinenkraft. Oder eben, wie es über Jahrmillionen war, mit Wildtieren, große Weidetiere und wie später dann war, als die Haustiere draußen im Wald waren.
Also jetzt sage ich mal, im Normalfall, wenn sich Waldbesitzer unterhalten, dann beklagen sie, dass wir viel zu viele Rehe in den Wäldern haben, die viel zu viel Schaden an den Bäumen anrichten. Jetzt kommen man sie und sagen, ja, die Rehe, das langt ja gar nicht, wir brauchen ja noch mehr. Aber nicht, muss man vielleicht betonen, eben nicht in einem Wald, den wir forstlich nutzen wollen, sondern wenn es aus Ihrer Biologensicht eben um reine Artenvielfalt und Naturschutz geht. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Man muss halt unterscheiden. Ich möchte, ich persönlich möchte daheim, wir haben so einen kleinen Bauerngarten, wir haben auf so einer ehemaligen Hofstelle wohnen und da gibt es einen Teil mit Kohl und ein paar Kartoffeln und ein Erdbeerbeet. Und ich möchte nicht, dass da viele Nacktschnecken sind. Also ich tue was gegen die Nacktschnecken, ich sammle die ab, weil dann möchte ich was erzeugen. Genauso wie der Waldbesitzer, der seinen Buchenwald, seinen Fichtenwald, was auch immer hat, der möchte da Holz erzeugen. Natürlich ist dann da Schalenwild, wenn sich es bemerkbar macht durch einen signifikanten Fraß. Ein oder Reh, genau, es sind Schädlinge sozusagen, funktionelle Schädlinge. Verständliches Ansinnen, dass man sagt, da sind jetzt zu viele, die machen meine Kultur kaputt, es müssen weniger werden. Genau wie bei meinen Schnecken bei mir daheim im Beet. Wenn ich jetzt aber eine Fläche anschaue, wo ich sage, hier möchte ich Naturschutz machen, dann darf ich nicht sagen, das sind zu viele Schnecken. Da muss die Natur das regeln. Genau. Wenn da alle Prozesse sind, die Schnecken und die Schneckenfresser und so weiter und so fort, dann regelt sich das und dann habe ich eine vielfältige Natur, denn es waren über Jahrmillionen Schnecken da und die hatten ihre Gegenspieler und so weiter und so fort. Und genauso ist es draußen. Würde man ein großes Naturschutzgebiet nehmen, ein Nationalpark, und man ließe den Dingen vollkommen freien Lauf, auch mit dem Schalenwild. Man müsste ehrlicherweise auch noch, weil wir sie ausgerottet haben, die Nachfahren der Auerochsen, sprich Hausrinder, freilassen und die Nachfahren der Wildpferde wenigstens, also die Hauspferde freilassen. Mhm. Viel mehr haben wir ja nimmer. Ja? Aber immerhin, wenn man das machen würde, und im Projektgebiet macht man das, im Zaun drum, und es klappt hervorragend, dann würde sich der Wald eben nicht entmischen, die würden nicht zu viel Bäume fressen, sie würden den Wald auflichten und dann käme es zu Prozessen in diesen Wäldern, können wir vielleicht darüber reden, warum dann eben dort nicht nur 1, 2 Baumarten sich erneuern durchsetzen können und wachsen können, sondern ganz viele verschiedene Baumarten, weil die Tiere sorgen erstmal für Licht und die Natur hat vorgesorgt, warum niemals in einem völlig natürlichen Gebiet Weidetiere und Huftiere und Schalenwild alle Bäume auffressen können oder die ganzen Jungbäumchen wegfressen könnten, bis die Bäume aussterben. Das wäre so nicht. Das ist nur in unseren, sage ich jetzt mal überspitzt, in unseren Holzplantagen, also in unserem Forst so, wo wir sagen, dicht an dicht ganz viele Bäume, die machen die sogenannte Naturverjüngung, da sind überall die Keimlinge, ja, dann kommt von allen Seiten, weil es lecker schmeckt, wie das Salatbuffet, kommen dann die Rehe und die Hirsche rein und fressen, knabbern das alles ab. Wenn man der Natur ihren Lauf ließe, gäbe es andere Systeme, wie sich die Bäume verjüngen und dann hätten wir eine viel größere Vielfalt, als wir sie heute in den Gebieten haben, die wir heute Wald nennen.
Habe die Ehre heute mit dem Biologen und Naturfilmer Jan Haft. Und gerade haben wir gehört, dass ein dichter Buchenwald, wie er sich von alleine entwickeln würde, wenn wir jetzt nichts weitermachen im Wald, dass es gar nicht so natürlich ist, wie viele von uns vielleicht denken. Weil von Natur aus würden große Pflanzenfresser dafür sorgen, dass wir vielleicht eher sowas wie eine bayerische Serengeti hätten, also wo die Bäume verstreut stehen, wo viele Tiere dazwischen sind. Und warum der Jan Haft das sagt, das hat seine Bewandtnis in der weiten Vergangenheit. Wenn wir 120.000 Jahre zurückreisen würden, dort glaube, Neandertaler geben, aber sonst irgendwie nicht viel, oder? Hat es in Bayern überhaupt Neandertaler gegeben?
Ja, freilich. Ja, okay. Wir waren flächendeckend bei uns zu Hause, übrigens auch schon in der Warmzeit davor. Also die ältesten Jagdwaffen der Welt sind in Deutschland gefunden worden, in Niedersachsen. Sind, glaube ich, 250 oder 280.000 Jahre alt. Speere aus Eibenholz oder Eschenholz. Eibenholz, Eschenholz.
Meistens
waren es
Eiben, oder?
Ja.
Keine Speere, nicht Bogen waren immer aus Eibe.
Genau. Genau. Auf jeden Fall diese interessant, dass man hat also zusammen mit Wildpferden also eine Jagdsituation gefunden und da waren drei oder vier so Speere gelegen und die hat man dann nachgebaut aus Holz und hat die einem Olympioniken in die Hand gedrückt, also einem Speerwerfer, einem Profi, also er möge mal testhalber werfen, ob die überhaupt was taugen. Und der war ganz erstaunt, weil er meinte, die hatten also fast die Qualitäten von so einem modernen olympischen Wurfspeer.
Ja, das
also die Leute wussten
ab.
Damals sehr genau, was sie taten. Und interessant ist, dass damals, also es sind viele so Schlachtplätze auch in Deutschland gefunden wurden, Sachsen-Anhalt, beim Braunkohletagebau zum Beispiel hat man da viel gefunden. Da gibt es auch so Plätze, wo vor allem Elefanten zerlegt wurden. War wohl günstige, also der Altelefant, der bei uns immer zu Hause war, den wir heute noch hier hätten, wenn er nicht ausgerottet worden wäre, das muss man sich vorstellen, der war größer als der afrikanische Elefant, also 4,5-5 Meter Schulterhöhe. Und
da ist er jetzt einer, muss ich kurz einhaken, weil wir gestern in Heimat aktuell darüber berichtet haben, dass dieses Wochenende bei den Mineralientagen, die haben jetzt irgendwie einen englischen Namen, aber die
Munich Show, wie alles hat ja genau.
Habe ich mir nicht mal gemerkt, aber
gut, müssen wir uns nicht drüber.
Was man früher als Mineralientage kannte. Und die haben da diesmal ein versteinertes Skelett, was da gar nicht so weit von ihnen, aus dem Landkreis Erding, was da gefunden wurde, von so einem Urzeitelefanten, der in Bayern rumgelaufen ist. Und ich habe mir gemerkt, 5 Meter hoch und doppelt so schwer wie
ein
afrikanischer Elefant.
Ja genau, das ist aber ein Hauerelefant. Das ist noch ein altertümlicheres Tier, der ist ja mehrere Millionen Jahre alt und der hat im Unterkiefer so nach unten gebogene Stoßzähne, mit denen er wohl gegraben hat oder was auch immer er gemacht hat. Ganz tolle Viecher. Wir waren nämlich live bei der Ausgrabung dabei. Da gibt es ja dieses wunderbare Urzeitmuseum in Taufkirchen. Und der Peter Kapustin und sein Team, die haben das ausgegraben, also alles mit Genehmigungen vom Eigentümer und von der Paläontologischen Staatssammlung und so weiter. Und haben uns damit beauftragt und gebeten, ob wir das Bild dokumentieren. Und dann waren wir live dabei und haben gewartet, bis was gefunden wird, dass wir das nicht wir das nachstellen. Das ist immer so blöd, wenn dann ein Wissenschaftler sagt, oh, hier habe ich aber einen spannenden Fund. Genau. Und dann haben wir gewartet, wie dann zwei aus dem Team ausgeflippt sind, weil sie eben so einen riesigen Backenzahn, so ein Unterkieferstück aus der Sandwand rausgezogen haben. Das war ganz toll. Und ich freue mich jetzt auch schon am Wochenende. Ich gehe auch hin und schaue mir die Ausstellung an auf der Munich Show, also auf den Mineralientagen und finde das natürlich ganz prächtig. Aber es gab eben bei uns immer Elefanten. Ich glaube, es sind 50 Elefantenarten, kennt man aus Bayern. Vielen Jahr Millionen.
Ja, Millionen. Okay, ja, und der ist jetzt auch Millionen alt. Der hat jetzt mit den 120.000
Jahren dieser Hauerelefant, der da jetzt gefunden wurde, der hat nichts mit unserer Zeitalter zu tun. Aha. Ich sage jetzt mal, unser Zeitalter ist eben das Eiszeitalter. Was davor war, da war es ja hier subtropisch, noch davor war es tropisch, dann Dinosaurier. Das finde ich alles spannend, aber das berührt mich nicht so, weil es ist nicht
hat
unsere
Jetztzeit. Hat mit unserer Naturentwicklung
genau.
eigentlich nichts
aber
mehr zu
tun. Aber wenn ich heutige Tiere anschaue, bei mir vor der Haustür, Sie haben vorhin die Kohlmeise genannt, nehmen wir die Zaunedechse, nehmen wir alles, was mir vor der Haustür haben. Diese Tiere sind entstanden, evoluiert in einem Wechselspiel mit den großen Tieren. Weil die großen Tiere haben die Landschaft gestaltet und haben viele Ökosystemdienstleistungen, sagt man, erbracht, die Kleinen zum Teil dringend brauchen. Und die haben sie ersatzhalber bei den Haustieren gefunden. Daher kommt es, dass die Kulturlandschaft, die alte Kulturlandschaft, nicht die hochindustrialisierte mit Pestiziden und so, aber die alte Kulturlandschaft, dass die so artenreich ist. Das war ja lange ein Rätsel im Naturschutz. Warum zerfix ist, muss man irgendwo hingehen, wo noch kleinräumige Landwirtschaft existiert, Wiesen und
dass
kleine
Felder.
Und da wimmelt es auf einmal von seltenen
ja
Arten.
Aber irgendwie hat man ja gelesen immer, die sind halt nachträglich aus irgendwelchen Steppen eingewandert.
Ja, und aber woher bitte? Wenn doch irgendwie auch da alles Wald und so weiter. Und heute weist die Genetik leicht nach, dass diese Tiere eben nicht mit den Römern irgendwo hier eingewandert sind, sondern dass die viel älter sind, eigenständig sind. Da kann man eben reingucken mittlerweile mit modernen Methoden in diese Organismen.
Und jetzt sind wir bei den berühmten 120.000
genau.
Jahren.
Genau. Und deswegen ist es so interessant, was hier war in unserem Zeitalter unter vergleichbaren Verhältnissen, als der moderne Mensch noch nicht da war. Und wie gesagt, es haben vor 120.000 Jahren noch für über 200.000 200.000 Jahren hier schon die Neandertaler Elefanten gejagt, den Altelefanten, den großen, mit den kleinen Ohren und langen Stoßzähnen. Also ein irres Tier. Und vor allem die Bullen, weil die als Einzelgänger unterwegs waren und waren leichter zu erlegen, obwohl sie größer waren als die Kälber und die Kühe. Und zu dieser Zeit kann man gucken, wie sah die Natur aus, welche Pflanzen wuchsen hier, wie sahen die Wälder aus. Und da sieht man eben, dass es keine Buchenwälder gab, die Eiche hat dominiert, dann andere, die ganzen offenen Baumarten waren da, dann ganz seltene Bäume wie der Speierling, ja, der heute
ja,
so ein Wunderbaum ist, ja, der ganz selten ist, hoch, ganz Deutschland wachsen nur noch 2000 wilde Speierlinge, und weil der verträgt halt überhaupt keinen Schatten und so andere auch. Und die waren, je weiter man zurückgeht, desto häufiger sind diese Bäume. Das heißt, man sieht, die Landschaft war nicht nur und nicht ausschließlich, aber sie war überwiegend licht und halboffen. Und das ist eben deswegen die Landschaft, oder deswegen sind die allermeisten heimischen Organismen, Tiere, Pflanzen, Pilze in dieser Landschaft zu Hause. Wenn ich ganz viele Bäume dicht beisammen habe, wären es wenige Tiere, Spezialisten. Also hat es auch dieses Habitat früher gegeben, dichter, Habitat, dunkler Lebensraum, Wald, vereinzelt praktisch. Lebensraum, genau. Und wir finden heute noch, wie die leuchtende Pilzmücke, die mag das, feuchte, dichte, dampfige. Und genauso die andere Seite, gar keine Bäume, große Landschaften, baumfrei. Auch das muss es gegeben haben bei uns, sonst hätte man nicht den Brachvogel und den Kiebitz, die sozusagen schon ja, halb aber aussterben sind, wenn dann plötzlich 3-4 Bäume in der Landschaft stehen, so ungefähr. Die wollen ja wirklich das ganz Baumfreie haben. Also das Baumfreie und die ganz dichten Bäume sind hat's auf beiden gegeben. Seiten Extreme mit wenigen Spezialisten, aber die Mehrheit unserer Organismen, unsere Natur braucht in der Regel eigentlich dieses Halboffene, diese Mischung aus beiden. Und deswegen ist die Kulturlandschaft, die das ja ein bisschen simuliert, mit Hecke hier und kleines Feld, kleine Wiese und so weiter, kleines Wäldchen, hier ein Tümpel und so. Deswegen ist die so artenreich und deswegen explodiert die Artenvielfalt, wenn man heute in einem Gebiet Rinder, Pferde, Wasserbüffel grasen lässt, extensiv, nicht zu viele. Und man guckt 1, 2, 3, 4, 5 Jahre später hin, sieht man, es gibt auf einmal viel mehr Schmetterlinge, Zikaden, Heuschrecken, Singvögel, Reptilien. Das kommt alles sofort wieder, weil unsere Natur
darauf ausgerichtet ist.
Genau.
Also ich kann mich erinnern, weil Sie jetzt gerade sagen Wasserbüffel, wir haben darüber berichtet, wo eben Spessart Wasserbüffel ausgesetzt worden sind wieder oder eingeführt, je nachdem, wie man es betrachten will. Da haben sich viele Menschen gesorgt drum, wenn die jetzt da rumtrampeln, im wahrsten Sinne des Wortes, da gibt es ja seltene Pflanzen. Ja, die fressen die ab, die schlimmer, die zertrampeln die, das wird ja alles, wird es aussterben? Da haben sich wirklich viele Menschen Sorgen gemacht. Und nachher hat sich herausgestellt, das war eigentlich, die Sorge war unbegründet. Aber es ist schon, man muss schon einen Schritt weiter denken, wie man es normalerweise als Naturfreund gewohnt ist.
Gell? Ja, der Naturschutz, der hat lange den Fehler gemacht. Der hat gedacht, wir müssen die Natur einzäunen, Menschen aussperren, dann muss ja alles gut werden, weil die Natur es,
sich selber überlassen.
In den kleinen Raum aber. Daran hat man nicht bedacht, dass wahnsinnig viele Organismen brauchen zum Beispiel das Trampeln. Wenn die großen Tiere durzen, die öffnen den Boden, dann sagt man Störung dazu. Aber das ist ja erst dann eine Störung, wenn es zu viel ist. Aber wenn ein bestimmter Prozentsatz des Bodens, nehmen wir mal Almwiese, man kann es ja heute noch anschauen, wenn wir in die Berge fahren und wir gehen über eine Almweide, die das nicht zu intensiv natürlich bewirtschaftet wird, wo zugefüttert wird, aber eine von den gut geführten Almweiden, da ist natürlich ein gewisser Prozentsatz des Bodens durch die Hufe, die Klauen der Rinder, geöffnet. Mhm. Und genau da keimen Silberdisteln, Enziane und Thymian und andere Gewächse. Und diese enorme Artenreichtum auf den Almweiden, wo so bunt blüht und wo so viele Insekten und so viele Vögel sind, viel mehr eigentlich als im Bergwald, wenn man so will. Die sind ja deswegen da, weil die Rinder so wirken, weil sie abfressen, weil sie Tritte im Boden machen, weil sie Dung machen. In so einem Kuhfladen sind ja tausende von Insekten, Käfern und Fliegen drin. Eine einzige Kuh produziert ja 100 Kilo Biomasse an Insekten pro Jahr. Wenn man sich das vorstellt, wir hatten mal Millionen, die draußen in der Natur stehen, was für astronomische Insektenmassen, also was für eine astronomische Zahl das ist, an Kilogramm Insektenmasse, die dadurch entstehen, allein über den Dung. Und ist heute alles weg, geht. Weil es im Stall heute abgegeben wird und vom Stall wird es direkt sozusagen als Wirtschaftsdünger rausgebracht und da kegelt man oder x't man die ganzen Nutznießer des Dungs raus. Und die nächste Geschichte beim Dung ist ja, der besteht zu einem Drittel der Trockenmasse aus Kohlenstoff. Und wenn der draußen auf den Boden fällt, so ist es, wir haben ja selber daheim Pferde und zwei Wasserbüffel, dann kann man das beobachten, da fällt der Dung auf den Boden. Dann kommen innerhalb von Stunden Massen Insekten, die stürzen sich gierig aus der Luft auf diesen Kuchen, sag ich jetzt mal, und arbeiten da drin, um sich zu vermehren, buddeln Löcher darunter
das
im Boden.
Das wurlt ganz, wie man auf Bayerisch sagt. Das wurlt
richtig, genau. Und schaffen diesen Nährstoffvorrat, diesen Nahrungsvorrat in den Boden für ihre Larven und so weiter. Und innerhalb, im Nullkomma nichts ist der aufgearbeitet und der Kohlenstoff da drin, der wandert zu einem Gutteil in den Boden und wird dann durch Umlagerungsprozesse im Boden durch wühlende Tiere immer tiefer runtergebracht und da bleibt er dann. Also das ist ein sehr wirksamer Kohlenstoffspeicher, eine Kohlenstoffsenke. Und man sagt heute, weiß heute, es wird daran geforscht, aber alles, was man weiß, deutet darauf hin, dass ein beweidetes Grasland, auch eine Waldweide, eine halboffene Landschaft, die beweidet wird, eine viel bessere Kohlenstoffsenke ist, als ein sich selbst überlassener Wald, der sogar, wenn er alt wird, zu einer Kohlenstoffquelle werden kann.
Habe die Ehre, es geht um unsere Wälder und Artenvielfalt und Waldnutzung, sogar intensive Waldnutzung. Das muss sich gar nicht gegenseitig ausschließen, sagt mein heutiger Studiogast, der Jan Haft. Und in der nächsten Stunde, da schauen wir mal nach Mittelfranken in einen Wald, wo wirklich beides da ist, viel Holz und viel Natur. Und das ist im Stadtwald von Bad Windsheim. Ich hoffe, Sie haben noch Zeit. Nach 11 geht's weiter mit Habe die Ehre.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Heute mit dem Biologen und Naturfilmer Jan Haft. Ich bin die Edith Schowalter und wir ratschen über unsere Wälder. Und zwischen 10 und 11 haben wir ja schon gehört, vor 120.000 Jahren, da hat es bei uns in Mitteleuropa und natürlich auch in Bayern schon die ersten Urmenschen gegeben, die berühmten Neandertaler. Und vor allem alle Baumarten, alle Blumen, alle Sträucher, alle Vögel, Insekten, die bis heute unsere ganze Artenvielfalt ausmachen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir diese Artenvielfalt für die Zukunft erhalten? Und darum geht's gleich. Die größte Artenvielfalt, haben wir schon gehört, gibt es in Bayern auf traditionellen Almweiden oder auf der Alpe, wie man im schwäbischen Teil von Bayern sagt. Aber auch die Artenvielfalt und die Waldnutzung, ja sogar intensive Waldnutzung, das muss sich wirklich nicht ausschließen. Und auch da gibt es Beispiele von traditioneller Waldbewirtschaftung. In Mittelfranken zum Beispiel gibt es einen Mittelfranken-Mittelwald. Ist jetzt ein Zufall, aber das ist eine uralte Art der Holznutzung, wirklich traditionell, Herr Haft, wenn Sie uns ein bisschen erklären, wie das funktioniert und was daran für die Natur so interessant ist.
Ja, also im Mittelwald, das ist ja so praktisch ein Mittelding zwischen einem Hochwald und einem Niederwald, also einem Brennholzwald, wo alles abgeschlagen wird und immer das Brennholz geerntet wird. Da lässt man einzelne Bäume stehen, Lichtbaumarten, Eiche in der Regel, gerade da in Mittelfranken. Und die Kronen dieser Bäume berühren sich nicht mehr. Also der Wald ist extrem offen. Da stehen also lauter einzelne Überhälte, einzelne große alte Bäume. Die hat man früher stehen lassen, dass man halt Bauholz hat und auch aussamen. Und dazwischen wird in einem bestimmten, alle 10, 20 Jahre wird alles, was dazwischen wächst, an Bäumen rausgehauen. Da werden Lose verteilt. Der Förster holt es raus, da wird Brennholz gemacht.
Sagen wir es vielleicht nochmal konkret. Also wir reden jetzt über den Mittelwald von Bad Windsheim, den städtischen Mittelwald dort, der
Kommune. Ja, das ist einer. Es gibt noch mehrere, vor allem in Franken sind ein paar erhalten geblieben von diesen offenen Wäldern, diesen Mittelwäldern. Das war früher ein weit verbreitetes, im Mittelalter war das ein weit verbreitetes Bewirtschaftungssystem der Wälder, dass man eben einzelne große Bäume stehen ließ und dazwischen alles andere in Abständen rausgeschlagen hat und daraus Brennholz gemacht wird, weil Brennholz einen ganz anderen Stellenwert hatte als heute. Und die Folge davon ist, das sind also immer so Parzellen und da wandert man rum und dann ein paar Jahre später kommt die nächste Parzelle dran, die nächste Parzelle dran. Das heißt, man hat in einem gegebenen Waldgebiet immer Flächen, wo gerade der Baumbewuchs rausgenommen wird, bis auf diese einzelnen großen Bäume und Flächen, wo sozusagen schon wieder so ein 5 oder 10 oder 15 Meter hoher Wuchs nachgewachsen ist zwischen diesen hohen Bäumen. Also es ist ein sehr, sehr strukturreiches Mosaik aus lichten Waldformationen, große Vielfalt, aber insgesamt sehr hell, sehr licht, weil eben diese beschirmenden großen alten Bäume in so großem Abstand zueinander stehen, dass sich ihre Krone nicht berührt. Das heißt, immer kann Licht auf dem Boden. Und die Folge davon ist, dass wir eine enorme Artenvielfülle in diesen Wäldern haben. Also die ganzen Waldarten sind da, aber die sogenannten Offenlandarten können zu einem großen Teil auch in diesen Wäldern leben. Das heißt, auf einmal sind im Wald, und es sieht ja immer noch aus wie ein Wald.
Und wird auch so genutzt
vor allem. Wird auch so genutzt wie ein Wald, genau. Also auf einmal sind im Wald, nur mal ein Beispiel, die Feldgrille oder die Zauneidechse oder der Feldschwirl oder lauter so Tiere, die man heutzutage, ein Vogel, lauter Tiere, die man heutzutage in Naturschutzgebieten Waldgebieten oder in landwirtschaftlichen, extensiven landwirtschaftlichen Flächen außerhalb des Waldes antrifft, die können auch auf einmal im Wald leben. Das heißt, man nähert sich durch diese Form der sehr intensiven Nutzung, man hört ständig Sägen und Äxte sozusagen, so einem Wald, der sehr intensiv genutzt wird, habe ich eine viel größere Biodiversität als in einem Wald, den ich sich selbst überlasse. Und das muss uns doch zu denken geben.
Mhm. Aber jetzt mal, Sie haben jetzt gesagt, Brennholz speziell wird auf diese Art und Weise produziert, muss man ja sagen. Mhm. Wäre das auch für höherwertige Holzverwertung, also Bauholz zum Beispiel, möglich oder wird sich das wieder ausschließen?
Na, in diesen Zeiträumen, in denen der Wald sich sozusagen verjüngt, bis er wieder geerntet wird, zwischen diesen großen Überhältern entsteht natürlich relativ durchmesserarmes Holz. Und das ist natürlich dann, wird das Brennholz natürlich genutzt, weitgehend oder vielleicht als
Hackschnitzel oder sowas. Und das sind ja dann Stockausschläge, oder?
Genau,
Stockausschläge und Naturverjüngung,
aber die langen großen Eichen, die dazwischen stehen, die kann man natürlich in noch viel größeren Abständen, werden die ja auch geerntet. Und die,
in Jahrhunderten reden wir doch.
Jahrhunderten, genau, und die wurden früher vor allem, aber heute sicher auch noch, werden die natürlich auch durchaus zu Bauholz gemacht. Also es ist eben so ein Wald, in dem man versucht hat, beide Bedürfnisse zu befriedigen. Und als Nebeneffekt hat man eben etwas geschaffen, was unserer Biodiversität gut tat früher. Und im Zuge der Intensivierung der Holzproduktion kam man halt fast flächendeckend zum Hochwald, wo die Bäume möglichst dicht, möglichst hoch aufwachsen.
In möglichst kurzer Zeit?
In möglichst kurzer Zeit, genau. Und dieses Bedürfnis, sozusagen ökonomisch günstigere Wälder zu erschaffen, hat man natürlich das ging auf Kosten der Artenvielfalt, sagen wir es mal so.
Also jetzt haben Sie gesagt, es ist sehr licht, es ist sehr offen. Wenn man mit Forstleuten spricht, sagen die oft, dass es ein Riesenproblem ist für einen Wald, wenn mal Löcher drin sind oder wenn er licht wird, weil er dann viel zu viel Wasser verliert. Normalerweise speichert der Wald sein eigenes Wasser sehr gut in den Böden. Je offener es ist, desto mehr Wärme kommt rein. Wärme ist ja ein großes Problem, auch für unterschiedlichste Baumarten, haben wir mittlerweile gelernt. Stellt sich das Problem in so einem Mittelwald nicht dann verschärft?
Nein, überhaupt nicht, weil es ist ja so, dass zum Beispiel eine Buche verdunstet doch wahnsinnig viel Wasser. Bäume entziehen dem Boden Wasser und verdunsten es auch über die Blätter. Es gibt natürlich ein Waldklima, das ist vollkommen richtig. Und in einem geschlossenen Wald, den wir heute heranwachsen lassen, bildet sich so ein Waldklima und die Pflanzen darin, die Bäume, viel andere Pflanzen wachsen da ja nicht mehr. Wenn man in einen Buchenwald geht, auch im Nationalpark, meine ich zum Beispiel, da sieht man im Inneren der alten Buchenbestände kaum mehr andere Pflanzen. Da gibt es die Zahnwurz und andere Blütenpflanzen. Es sind aber ganz wenige.
Einzelne.
Und ich war in einem Buchenurwald, in einem der größten Buchenurwälder Europas in Rumänien vor 2 Jahren, zusammen mit einer Exkursion der Uni Weinstephan, wo ich mit meiner Frau zusammen einen Lehrauftrag seit diesem Jahr habe. Und da sind wir durch so einen riesigen Buchenurwald gelaufen, der seit 250 Jahren nicht mehr genutzt wird. Und wir haben in dem Buchenurwald so wenig Tiere und Pflanzen habe ich mir im Leben noch nicht in einem, das ist wie Maisfeld eigentlich von der Artenvielfalt her. Auch im Maisfeld wachsen unten noch Ackergauchheil oder Malakamille oder irgend sowas. Aber, und das ist ganz ähnlich im Buchenurwald. Man sieht ganz wenig, abgesehen von in den Baumkronen und in der Bodenschicht, die Mikroorganismen, sieht man kaum andere Lebewesen. Und das Gegenteil ist eben in dem Mittelwald der Fall. Und wenn ich jetzt so einen Buchenwald, der sich herausgebildet hat mit all den Pflanzen, die es feucht und schattig mögen. Und auch die Buchenindividuen, die es gewohnt sind, ihre Stämme sind immer in einem Waldklima. Es ist immer ein bisschen feucht, es ist immer ein bisschen kühl. Und wenn ich da plötzlich eine Lücke reinreiße, weil ich in der Mitte im Planquadrat raussäge und alles wegschaffe oder der Sturm fährt da rein, dann führt natürlich diese plötzlich auftretende Hitze und Trockenheit zu Schäden an dieser, sage ich jetzt mal frech, Baumkultur. Das ist ja klar. Wenn ich aber einen resilienten, halboffenen Wald heranwachsen lasse, übrigens auch mit Buchen, die Buche muss nicht im Wald
halt
stehen. Man sieht übrigens die ältesten Buchen Bayerns und Deutschlands, wir haben einen Film gemacht über die ältesten Bäume Deutschlands, sind nicht Buchen, die im Wald stehen, also überhaupt Bäume, die im Wald stehen, das sind fast alles Bäume, die einzeln auf freier Flur stehen. Mhm. Betrifft vor allem natürlich die Eiche, Speierlinge und auch eine andere,
weil die
alten Buchen stehen ganz alleine voll in der Sonne und kommen wunderbar damit zurecht, aber
es
war ihr Leben lang so, sie sind so gekeimt, sie sind so aufgewachsen und sie haben sich sozusagen gewappnet und denen kann Trockenheit und Hitze, jetzt abgesehen vom Klimawandel und diesen Sonderphänomenen, aber denen kann Trockenheit und Hitze nichts anhaben.
Also mir hat sich jetzt wirklich ein ganz neuer Blick auf den Wald eröffnet im Laufe unseres Gespräches. Es gibt ja so viele Waldstücke mittlerweile, wenn ich jetzt mal in meiner eigenen Umgebung mich umschaue, wo wirklich, also ich empfinde es immer noch als Löcher drin sind, wo auch mir die Waldbesitzer sagen, meistens ist halt durch Borkenkäfer bedingt oder durch erst Sturm, dann Borkenkäfer oder umgekehrt, die gehen ja meistens Hand in Hand, wo mir dann die Waldbesitzer sagen, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich jetzt da pflanzen soll. Man weiß ja nicht, wie sich alles entwickelt. Richtig. Und jetzt sind Sie ja kein Forstmann, darum frage ich Sie nicht, was kann man da pflanzen, genau, wenn man viel Holz ernten will. Aber es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie man mit seinem Wald umgeht. Und vielleicht ist der eine oder andere dabei, der sagt, vielleicht habe ich gar nicht als Hauptinteresse, dass ich da Holz ernte, sondern vielleicht, dass ich andere Dinge damit mache. Und ich finde es interessant, dass mein heutiger Studiogast, der Jan Haft, sagt, ein offener Wald, das muss gar nichts Schlechtes sein. Ganz im Gegenteil, für die Artenvielfalt wäre das sogar gut. Aber jetzt ist natürlich der Jan Haft kein Förster und kein Experte für Holzproduktion, sondern er ist Biologe. Und wenn man es jetzt mal nur von der biologisch-ökologischen Seite betrachtet, Herr Haft, wenn jetzt, sagen wir konkret, jemand ist Waldbesitzer, hat festgestellt, Borkenkäferbefall, es ist ein Riesenloch drin und ist jetzt wirklich unschlüssig, was er machen will, erwägt vielleicht, dass man ja nicht unbedingt nur Holz produzieren könnte, sondern dass es ja auch ganz andere Zielsetzungen geben könnte. Was kann man denn konkret jetzt schon machen? Was gibt es vielleicht sogar für Fördermöglichkeiten, wenn man sagt, mein Hauptaugenmerk ist nicht, dass ich in Zukunft von diesem Stück möglichst viel, möglichst wertvolles Holz ernte, sondern CO2 bilde oder was für die Artenvielfalt tue. Da gibt es ja auch Fördermöglichkeiten zum Teil.
Ja, genau. Es gibt also von Staats wegen Förderinstrumente über den Vertragsnaturschutz Wald, ein relativ neues Instrument. Der Vertragsnaturschutz ist ja in der Landwirtschaft altbekannt. Da sagt sich Landwirt, ich tue bestimmte Streuwiesen nur noch ein- oder zweimal im Jahr mähen und habe natürlich Ertragseinbußen gegenüber dem, wenn ich sie dünge und viel öfters mähe, und kriegt diesen Ertrag ausgeglichen. Und da kann man unter Umständen sogar mehr aus der Fläche rausholen, aus bestimmten Standorten finanziell, als wenn man sie sozusagen mit modernen Methoden bewirtschaftet. Und das Gleiche gibt es seit einigen Jahren im Wald mit großem Erfolg. Das ist noch etwas unbekannt, ist noch nicht so ein Riesenvolumen. Letztes Jahr wurden 10,9 Millionen Euro in Bayern ausgegeben für diese Vertragsnaturschutzmaßnahmen. Ist nicht die Riesenmasse, ist aber etwas. Und das beinhaltet, dass man in seinem Wald Dinge tut, die eben der Artenvielfalt zugutekommen und auch dem Klima. Und nicht in erster Linie der Holzproduktion, und trotzdem hat man ein Einkommen. Denn es ist ja schön, wenn man was für die Natur macht auf seinem Grund, aber viele Leute, die meisten Leute, sind darauf angewiesen, dass sie auch ein bisschen was erwirtschaften. Das kann man da eben zusammenbringen.
Also ich kenne das bisher nur von Leuten, die dann Bäume zum Beispiel stehen lassen, statt sie zu ernten, wenn sie gerade hiebreif wären. Aber das hilft mir jetzt bei meinem Käferloch ja nichts.
Ja, aber es gibt zum Beispiel lichte Waldstrukturen, kann man erhalten. Wenn man da also eine Methode hat, den Wald Licht zu halten, weil ganz viele, es gibt zum Beispiel sogenannte Lichtwaldschmetterlinge, da gibt es eine ganze Reihe von Arten, die sind alle vom Aussterben bedroht bei uns. Da gehört der Maivogel dazu, das ist so ein Scheckenfalter.
Nie gehört.
Und ja, ist ja wurscht. Es gibt einen Gelbringfalter, es gibt eine Reihe von Schmetterlingen, die leben nur da, wo Bäume zusammenstehen, aber eben nur da, wo die Bäume nicht so dicht beieinander stehen. Mhm. Wieder ein Hinweis auf eine Landschaftsform, die es gab, bevor der Mensch da war. Und wenn man solche Waldstrukturen erhält, dann kann man dafür eine Förderung pro Hektar bekommen. Und so wird zum Beispiel die Mittelwaldwirtschaft wird gefördert. Und seit 2007 ist nach Auskunft der Landesanstalt auch die Waldweide sogar förderfähig. Ach. Das wird nur kaum in Anspruch genommen. Und es ist, wie gesagt, ein kompliziertes Regelwerk, weil da gibt es einen Haufen Sachen, die Tiere, die Triftwege dürfen nicht über fremden Grund laufen und gibt es einen Haufen Sachen, die zu beachten sind. Schutzwälder dürfen nicht beweidet werden. Also das ist so stark eingeschränkt, dass es schwierig,
gar nicht in Frage kommt.
Genau. Mhm. Aber wenn jetzt einer, wenn die Bedingungen passen und jemand möchte das, weil das einfach wunderschön zu sehen ist, wenn man so einen halboffenen Wald ist, so ein bisschen eben wie in den Bergen, nur dann nicht mit so viel Nadelbäumen und Ahorn wie auf den Almen oder Alpen, sondern im Flachland vielleicht mit Eiche und Weißdorn. Das ist so schön anzuschauen, wenn in so einer heterogenen Landschaft mit blühenden Büschen und Bäumen auf einem Weiderasen dazwischen, der die ganze Vegetationsperiode überblüht. Also wo es immer Insekten gibt, weil eben Nektarangebot da ist und nicht wie auf einer Mähwiese, wo alles radikal entfernt wird und dann wächst es hoch und blüht wieder. Das ist sowas Bezauberndes, wo man sieht, wie die Rinder auch sich an Knospen und die Bäume, unsere Gewächse, unsere Sträucher sind ja alle angepasst an große Tiere. Entweder haben sie Dornen, Stacheln oder sie haben Bitterstoffe, so wie die Eiche zum Beispiel, dass ihre Rinde nicht schmeckt. Und andere machen eben das über die Masse. Das machen Kräuter wie die Brennnessel oder das Schilf oder viele Gräser. Die sagen, ich wachse einfach ungeheuer, dann werde ich immer wieder abgefressen, egal, ich treibe wieder aus und mache es über die Masse. Und andere Pflanzen, das sind oft vom Naturschutz heute, wie soll man sagen, Gewächse, die wir im Zentrum beim Naturschutz haben, wie Orchideen und Enziane und andere, die machen was anderes. Die investieren ganz stark in Bitterstoffe, in Giftstoffe, in Stacheln, damit sie nicht gefressen werden. Und die werden natürlich heute in Naturgebieten, wo man den naturfreien Lauf lässt, ohne die großen Weidetiere, einfach überwuchert von den anderen Pflanzen. Mhm. Und überleben dann nur in ganz mageren Gebieten. Daher kommt es, dass wir sagen, man muss alles ausmagern im Naturschutz, magere Wiesen, wir brauchen magere Wiesen. Das ist nicht verkehrt, aber da,
haben
wo...
Haben wir ja eh so viele Fette haben, da kommt
ja,
das ja her.
Naja, nee, aber es kommt auch von der Beobachtung, von der fehlenden Beobachtung, was große Tiere machen. Denn wenn ich eine relativ nährstoffhaltige Weidelandschaft habe, wo Rinder weiden, dann sorgen die dafür, dass da immer auch kurzrasiger Boden ist. Mhm. Kurzrasige Vegetation ist, in der Wildbienen in den Boden rein können, wo sich der Boden aufwärmt, wo kleine Rosettenpflänzchen, die auf dem Boden wachsen, unterhalb des Radars, der Mäuler, der fressenden Tiere, die können dann da wachsen und blühen. Also da können dann zum Teil dieselben Prozesse ablaufen in der Vegetation, die man anderswo hat, wo man es eben ewig ausgemagert hat, damit die Sonne in den mageren, so in der mageren Vegetation auf den Boden kommt.
Also ganz kurz vielleicht nochmal zurück jetzt zu dem Loch im Wald, ja, wo wir gestartet sind. Ja. Sie haben gesagt, es gibt Programme. Wo wendet man sich hin, wenn man sich da wirklich umfassend informieren möchte darüber, welche Programme gibt es und dann entscheiden kann, was kommt davon für mich überhaupt selber?
Also das sind die Forstbehörden und die untere Naturschutzbehörde. Beide kann man sich wenden. Mhm. Die Naturschutzbehörde tut das Ansinnen prüfen, ob es förderfähig ist. Und laufen tut es, glaube ich, über den Forst. Also man kann sich an beide wenden und die können einem dann Auskunft geben und dann weiterhelfen mit der Antragstellung.
Also ich hätte zum Beispiel, ohne drüber nachgedacht zu haben, vermutet, man müsste vielleicht erst solche Schmetterlinge schon haben. Aber das ist nicht so. Gell? Man muss nicht nachweisen, dass die Tiere schon da sind.
Also ich habe es ja noch nicht beantragt sozusagen. Aber wenn man nachweisen kann, man hat von einem seltenen Schmetterling, nehmen wir mal diesen Maivogel mit dem lustigen Namen, oder auch Eschen-Scheckenfalter heißt der, weil er eben locker stehende Eschen braucht, also in so Auwäldern gerne lebt. Aber die müssen eben ganz lückig sein, diese Wälder. Mhm. Wenn man sagt, man hat ein Vorkommen auf seinem Grund,
ja, dann ist
es ja der Beweis, oder ist es dann sozusagen, da hat man ja praktisch einen Auftrag schon quasi in der Tasche, dass man, dass es gefördert,
dass es
wird,
geschützt wird,
ein Bescheid
natürlich
in der Tasche,
dass
es gefördert
aber
wird, weil es ein seltener Art ist.
Aber die Strukturen schon, haben Sie gesagt,
ja, genau,
sind
jeder offene
prinzipiell
Wald,
schon förderfähig.
Da weiß man ja automatisch, das ist ein guter Lebensraum für sehr viele Insekten und Singvögel und andere, und deswegen wird auch sowas gefördert, ohne dass man beweist, dass da jetzt ein besonderes Tier drin vorkommt, aber es hilft natürlich.
Jawohl, also jetzt haben wir alle wieder was dazugelernt, das merkt man uns, schreiben wir es uns auf unseren Zettel und gehen wir dem nach. Und jetzt würde ich aber doch in der nächsten Runde, weil Sie gerade schon so geschwärmt haben von diesem offenen, das ist natürlich nicht aus der Theorie, wo Sie da schwärmen, sondern da erinnern Sie sich ja vermutlich an das, was Sie bei sich daheim selber schon gesehen
Praxis
haben.
Ist mit dabei.
Genau, und das würde uns natürlich schon interessieren. Ich weiß, dass Sie begeisterter Wasserbüffelhalter sind. Und was Sie da alles gemacht haben auf Ihrem eigenen Grund, um da ein möglichst artenreiches Umfeld zu erschaffen, da würde ich Sie gern bitten, dass Sie uns in der nächsten Runde davon erzählen. Artenvielfalt und Waldnutzung, das muss sich nicht gegenseitig ausschließen, haben wir gerade gehört. Artenvielfalt und Beweidung, das wissen wir von unseren Almen und Alpen in Bayern, geht auch sehr gut zusammen. Und mein heutiger Gast, der Jan Haft, der weiß es auch aus eigener Erfahrung. Ich weiß, sie ist ein begeisterter Wasserbüffelhalter ausgerechnet. Und in Ihrem ganz neuen Buch, Unsere Wälder, da habe ich gelesen, dass Sie auf Ihrer Wasserbüffelweide kürzlich eine Dornenburg angelegt haben. Das müssen Sie uns ein bisschen erklären. Was ist denn eine Dornenburg?
Naja, ich bin ein ungeduldiger Mensch und Prozesse in der Natur, die sehr interessant sind, dauern mitunter sehr lange. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, eine Landschaft mit großen wilden Tieren, kann man sich ja fragen, gibt es da überhaupt noch Bäume? Wodurch ist immer heiße Schalenwild, frisst in unseren Wäldern den Jungwuchs auf und würde die Wälder entmischen und sozusagen den Wald kaputt fressen. Und ja, natürlich, es gab ja immer Bäume, kann man nachweisen, historischen Landschaften, in der Elefanten und europäische Wasserbüffel lebten. Es gab einen europäischen Wasserbüffel.
Ja, ja, ja.
Bubalus morensis, der ist ausgestorben im Rahmen dieser Aussterbewelle der großen Tiere. Und der asiatische Wasserbüffel, von dem unsere beiden Tiere zu Hause bei mir abstammen. Das ist natürlich eigentlich, wie gesagt, der asiatische Wasserbüffel, der schon vor 1500 Jahren in der Ukraine und in Rumänien sozusagen domestiziert oder an unser Klima angepasst wurde. Also die kriegen zotteliges Fell und vertragen auch minus 20 Grad problemlos draußen. Mhm. Wir halten die ganzjährig draußen, das kann man mit dem wunderbar machen. Haben einen Unterstand, aber sind klimafest. Wetterfest. Diese Tiere sorgen nicht dafür, dass es keine Bäume mehr gibt. Und in einer, sag ich mal, echten natürlichen Waldlandschaft vermehren sich die Bäume nicht einfach so wie bei uns im Forst oder in dem dichten Wald, wie wir ihn heute haben, als sogenannte Naturverjüngung flächig auf dem Boden, wo sie das Reh einfach abfressen kann. Es gibt bestimmte Strukturen. Zum Beispiel, wenn ein Baum umfällt in der Krone, das kann man beobachten im Projektgebiet, dann wachsen auf einmal lauter Bäume heran, weil kein Weidetier geht gern in diese dichte Baumkrone rein, die ja über Jahrzehnte erhalten bleibt, bis sie verrottet. Weil wenn man da mal drin steckt und um da ein bisschen was zu fressen und von hinten kommt, wir hatten ja bei uns oder hätten auch heute noch Leoparden und Löwen, alle möglichen und Hyänen, Raubtiere, die wir alle nicht mehr haben oder Wölfe, die es ja wieder gibt, die kämen von hinten, dann kann man nicht flüchten. Also ist das ein Raum, der bleibt unangetastet weitgehend. Ein zweiter Raum ist, und das betrifft auch bei uns Wälder, wenn man sie lange Zeit sich selbst überlässt, die werden nämlich dann Licht und dann siedeln sich lichtbedürftige Sträucher an, die häufig Dornen und Stachel bewehrt sind.
Ja, nehmen Brombeeren.
Ja, zunächst mal die Brombeere, die kann ja auch im Halbschatten schon, aber dann kommen halt Schwarze, also Schlehe oder genau, Weißdorn und Rose und so weiter. Und die wachsen dann empor, deren frische Triebe und Blüten werden auch gern abgeknabbert, aber kein Weidetier frisst die komplett zusammen. Also gehen die Weidetiere hin, fressen immer so ein bisschen außen. Wie reagiert jetzt der Strauch? Hilfe, ich werde befressen, macht stärkere, größere Dornen und macht so einen Zickzackwuchs. Und dann entsteht so ein Stacheldrahtverhauen. Gleichzeitig wächst dieses Dornenpolster, wenn genug Sonne in den Wald kommt, heran. So, nächster Schritt. Jetzt kommt der Wind, trägt Baumsamen zufällig hinein oder der Eichelhäher oder Mäuse kommen, schleppen also Eicheln und Ahornsamen und andere Samen selber rein. Da rein in ihre Bauten, in Verstecke für den Winter und pflanzen sogar Bäumchen. Und jetzt die Bäume, das habe ich oft fotografiert und beobachtet, die in der Mitte aus so einer natürlichen Dornenburg, aus so einem Polsterkissen mit Durchmessern 3, 4, 5 Metern aus eben so stacheligen Gehölzen herauswachsen, da kommt natürlich, solange es kein Hals von einem Weidetier, da kommt niemand dran. Und es wachsen in der Mitte büschelweise Wildkirschen und Buchen und Eichen und Lärchen und was auch immer aus einer Dornenburg heraus, bis sie so groß sind, dass sie also resistent genug sind, dass sie als Baum nicht mehr angegriffen werden. Dann beschatten sie den Bereich unter ihren Füßen. Sie wachsen, kriegen ausladende Äste, nehmen das Sonnenlicht weg wieder. Und dann verhungert der Weißdorn unten oder der Schwarzdorn, die Schlehe, und verschwinden die wieder. Auf einmal stehen solitär, wie in einer Parklandschaft, große, mächtige Bäume, ganz allein in der Landschaft und sind natürlich entstanden, obwohl dort im krassesten Fall Elefanten und im Normalfall oder im heutigen realistischen Fall Rinder und Pferde herumlaufen. Also es funktioniert und es ist immer so Licht wie im Mittelwald, dass überall einzelne Bäume rumstehen und dazwischen können sich neue Gehölzpolster bilden, die wieder als Winterquartier, als Wintervorratslager für Sämereien, für die Tiere dienen und so weiter. Das heißt, so vermehrt sich in einer ganz natürlichen Landschaft der Wald oder die Bäume. Und das dauert mir bei uns daheim zu lang.
Erleben wir ja gar nicht, wenn wir da.
Das ist der Punkt, ja.
Das ist ein bisschen ein Problem, dass wir nur so kurz leben im Vergleich zu Menschen Bäumen. Leben
im Vergleich zu Bäumen, ganz genau. Und jetzt haben wir daheim, wir leben auf so einem Sachal und haben 7 Hektar Grund und beweiden den zum Teil, haben auch ein bisschen Heuwiesen für als Winterfutter. Und jetzt habe ich meine Frau und ich, auf der Wasserbüffelweide, die 2 Hektar, gut 2 Hektar groß ist, wo 2 Tiere leben, und auf unserer Pferdeweide haben wir jeweils eine Dornenburg künstlich gebaut. Das ist ein Forstprofessor hat es ersonnen auf einer Weidelandschaft am Rhein in Taubergießen, der Matthias Rupp, der Professor für Ökologie und Landschaftsökologie an der Forsthochschule Rottenburg ist. Der hat das probiert da am Taubergießen, indem man einfache Holzstrukturen nimmt, am besten aus dornigen Sträuchern, die kreisförmig aufschichtet und in der Mitte pflanzt man mal junge Bäume rein und guckt, was dann passiert. Und das funktioniert dort in Taubergießen wunderbar. Da sind Rinder und Pferde und die rühren dann diese Bäume nicht an. Die steigen dann nicht gern drüber. Da bringen sie sich wieder in die Bredouille, falls Raubtiere kommen. Und wir haben bei uns aus anderswo gerodeten Schlehdornbüschen, die haben wir kreisförmig aufgeschichtet. Da habe ich dann da Rosenbüsche reingepflanzt, Essigrosen, die ganz stachelig sind. Und in der Mitte von dieser kreisförmigen Burg habe ich jetzt mal fruchttragende heimische Bäume gepflanzt, deren Früchte früher mal von großen Säugetieren verbreitet wurden. Ganz interessantes Thema. Die kleinen bunten Früchte, die für Vögel sind, und die großen, muffig, merkwürdig riechenden Früchte.
Was wäre das
die
bei uns?
Also Mispel, Quitte, Birne.
Ist Quitte
Apfel,
auch ein Wildobst?
Ist ein Säug- also nicht hier, man muss zugeben, das ist mehr Osteuropa, Südosten. Mhm. Aber als es früher mal wärmer war, war die auch weiter hier nach Westen verbreitet. Aber das ist so ein hier bekanntes Obst, das von Haus aus diese Riesenfrüchte hat, die ja überhaupt nicht schmecken. Erst wenn sie reif werden und zu Boden fallen, fangen die intensiv an zu duften. Genau der Zeitpunkt, wo wir sie ernten. Und dann werden sie attraktiv für Säugetiere. Und man muss mal eine Quitte einem Esel, einem Pferd, einem Rind anbieten. Die flippen völlig aus. Die finden das so geil. Obwohl, auch unser Eins kann es ja gar nicht essen. Es ist immer noch astringierend und hart. Und begeistert stürzen sich diese großen Pflanzenfresser darauf. Genauso der Speierling, der heißt ja so, weil die Früchte ja fast nicht zu genießen sind. Erst wenn die ganz überreif sind, sind auch zu groß für Vögel, haben wie viele Säugetierfrüchte keine besonders auffällige Farbe und haben so einen muffigen Geruch. Und im Gegensatz zu den Vogelfrüchten, die von Vögeln verbreitet werden, wie Eberesche oder Schneeball oder Kirsche oder sowas, tun diese Säugetierfrüchte eben auf den Boden fallen, wenn sie reif werden. Während die Vogelfrüchte bleiben am Baum, wenn sie reif werden, damit sie von Vögeln gepflückt werden können. Genau. Und solche, also Wildbirne, Wildapfel, Mispel und was haben wir noch? Und Speierling haben wir eben in diese Dornenburgen hineingepflanzt. Und mit einer diebischen Freude habe ich dieses früher gemeinsam mit meiner lieben Frau Melanie beobachtet, wie keine 3 Wochen, nachdem wir die Dornenburg im zeitigen Frühjahr angelegt haben, bereits 2 Pärchen 9 Töter sich jeweils ein Pärchen auf diesen Dornenburgen niedergelassen haben, weil sie gesehen haben, da ist alles, was ich brauche, große Tiere, Dunghäufen, viele Dungkäfer und hier ist diese dornige Struktur in der Mitte und die waren auf dem Vogelzug nur ein paar Wochen später wieder verschwunden. Mhm. Aber die Dornenburg ist ja noch ganz klein. Meine Prognose, meine große Hoffnung, noch 2-3 Jahre und dann brüten die dort in diesen Dornenburgen, wenn es ein bisschen als Polster herangewachsen ist. Und so beschleunige ich praktisch das, was die Natur von selber schaffen kann über lange Zeiträumen. Und das ist auch unser Grund ist auch ein Biodiversitätsspielplatz, sage ich mal. Wir experimentieren mit solchen Sachen und es kann und zeigen eigentlich, wie einfach und billig das wäre, Naturschutzgebiete eben mit großen Tieren auszurüsten. Und wenn wir auch da nicht die Zeit haben zu warten, bis Dornenburgen entstehen und sich die Eiche und die Wildkirsche verjüngen, dass man sagt, mei, was wird heute Geld im Naturschutz auch versenkt für Maßnahmen, die gar nicht fruchtbringend sind am Ende. Wie billig wäre es, eben so ein Gebiet zu nehmen, 3, 4, 5 Dornenburgen anlegen und man hat sozusagen im Nullkomma nichts einen Startschuss gegeben und die Prozesse inklusive dieser Strukturen, Verjüngungsstruktur mit Neutötern und allem drum und dran funktionieren sofort.
Also Sie haben ja ein Foto auch im Buch von dieser Dornenburg. Also es ist kreisrund, haben Sie es gemacht. Also wirklich geometrisch. Ich muss sagen, das schaut auch attraktiv aus. Also sowas könnte man sich ja schon aus optischen Gründen in einem Garten auch vorstellen, wo man sagt, oh, ich will eigentlich nicht mehr so viel mähen.
Also
das
finde
ich viel zu anstrengend.
Gutes Stichwort, der Garten, unsere Gärten sind ohnehin, können ja extrem artenreich sein. Also es sind ja ein Abbild dessen Garten Eden, das Paradies. Garten Eden, Paradies, spielt ja auch so ein bisschen mit der Parklandschaft, die uns alles verspricht. Große Bäume, Bauholz, Schatten, Sicherheit, aber eben auch Wild. Die Sichtachsen. Wir Menschen mögen es, wenn wir weit gucken können. Der dichte Wald, in dem wir gar nicht so in die dritte Baumreihe schauen können, ist eigentlich gar nicht das
die Wohlfühllandschaft,
die Lieblingslandschaft, die wir vor dem geistigen Auge haben. Das sind eher die Parks. Und ein Garten ist ja ein Park im Kleinen. Und eine Gartenlandschaft macht genau das, was eine natürliche, von Wildtieren gestaltete Mosaiklandschaft bietet, nämlich Vielfalt schaffen und damit auch eine Vielfalt an Lebensräumen. Also man kann auch im kleinsten Garten das, was eine echte Naturlandschaft, ein echter Naturwald, der offen und lückig ist, darstellt, kann man nachempfinden und sieht auch sofort den Erfolg und hat dann eben eine große Vielfalt an Insekten, Schmetterlingen, Singvögeln, Reptilien, Eidechsen und so weiter bei sich vor der Haustüre.
Artenvielfalt erhalten. Da hat uns der Biologe an Haftheit Vormittag viele Möglichkeiten aufgezeigt. Zum Teil sind es wirklich traditionelle Methoden, interessanterweise, wie die Almweide, wie der Mittelwald, wie es in den Mittelfranken noch öfter gibt. Aber diese Kombination aus einzelnen Bäumen und dazwischen viel Licht und Sonne, so wie es halt viele heimische Arten brauchen, das könnte man ja auch in unserem, also in Kleinstformat, sage ich jetzt einmal, in Miniatur, in unserem eigenen Garten nachahmen, sagen Sie.
Ja, natürlich. Also ich meine, was heißt Kleinstformat, auch wenn man durch eine Weidelandschaft geht, man sieht es ja, wenn man einen Nationalpark in Afrika besucht, das ist auch oft kleinformatig. Da stehen die Sträucher und die Bäume, dazwischen ist ein bisschen Rasen, da ist dann eine Pfütze und so weiter, da leben ganz viele Tiere. Genau das können wir im Garten auch machen. Da stehen auch vielleicht 2, 3 große Bäume, da haben wir eine Hecke oder Einzelbüsche, da ist irgendwo das Beet, da ist er, oder ein Plattenweg, da ist ein bisschen Rohboden, da sind oft Wildbienen drin. Dann haben wir einen Gartenteich, der oft Pfützenformat hat, da baden die Vögel, da laichen die Grasfrösche, da sind Molche drin. Und vor allem, es ist nicht so, dass wir unseren Garten verwildern lassen müssen, um möglichst viel Natur zuzulassen. Nein, da wo wir häufig mähen, das ist vielleicht der beste Platz für die Amsel, um Regenwürmer oder Schnaken zu fangen. Denn die Amsel geht ja nicht ins Brennnesselgewirr, um da drin Futter zu fangen, weil sie wieder Angst haben muss, gefressen zu werden vom Sperber, wenn sie da, weil sie nichts mehr sieht. Also die Vielfalt macht's. Mhm. Das Einzige, was man vielleicht pauschal für einen Garten sagen kann, man sollte, wenn es einem darum geht, eine biologische Vielfalt oder eine Artenvielfalt zu beherbergen, auf Gift verzichten. Chemie ist in den allerseltensten Fällen ein guter Ratgeber. Und für die meisten Probleme gibt es natürliche Lösungen. Also wer einen giftfreien Garten ist das gleiche in der Landwirtschaft hat und den Garten vielfältig gestaltet, im Idealfall zusammen mit den Nachbargärten. Jeder Garten ist anders. Es ist eigentlich egal, was ich im Garten mache. Aber giftfrei und ein bisschen Vielfalt, ein bisschen mit Bauchgefühl, ein bisschen naturnah. Und ich werde automatisch eine große Vielfalt erzeugen. Und dann kann ich natürlich, wenn ich mag, noch einen toten Baumstamm noch stehen lassen. Absägen, sodass dann niemandem die Äste auf den Kopf fallen. Und ich werde sehen, dass da wieder bestimmte Wildbienen reingehen in die kleinen Löcher, die von Käfern angelegt werden. Vielleicht ist die Holzbiene, die jetzt sich gerade ausbreitet in Bayern, wunderschön, unsere größte heimische Wildbiene. Zwar trauriger Anlass wegen Klimawandel, aber ein tolles
das ist
Tier.
Diese dunkelgroße Schwarze.
Genau, das
ist diese
blau-schwarze mit den blauen Flügeln. Ein Riesending, die gab es bei uns im Isental früher nicht. Jetzt auf einmal fliegt sie ums Haus. Ich habe sofort drei Baumstämme, die ich irgendwo aufgelesen habe, morsche aufgestellt, in der Hoffnung, dass sie sich da niederlässt, damit ich das beobachten kann. Wir haben also tolle Sachen. Wir haben zum Beispiel den Pelzbienenölkäfer, ganz ein spezielles Viech. Der entwickelt sich als Parasit bei Pelzbienen. Der hat sich jetzt bei uns angesiedelt als südlichster Punkt in Bayern bislang. Der breitet sich auch gerade aus. Und ich habe den gleich gemeldet. Ja, das ist der südlichste Vorkommen, südöstlichste Vorkommen in Deutschland und in Bayern, das wir von dem Tier momentan kennen, ist der bei uns dieses Jahr aufgetaucht. Ich habe so Kisten mit Lehm, mit Löss befüllt und die an der Südwand Hauswand aufgestellt, weil da besondere Wildbienen reingehen, die nicht in diese typischen Wildbienenhotels gehen mit diesen Röhrchen. Und hab da
also das ist zum Beispiel jetzt ein ganz
Löcher reingesteckt. Tipp. Kann man machen. Eine Kiste mit Lehm oder mit Löss füllen und mit einem Bleistift oder einer Stricknadel oder was anderem oder mit einem Nagel verschiedene dicke Löcher reindrücken in diesen Löss, in diesen Lehm. Und
schauen, wer kommt.
Diese Kiste senkrecht in die Sonne stellen, an die Hauswand. Und da kommen die tollsten Viecher, Schornsteinwespen, die bauen so lustige Rüssel, da kann man
sie
zuschauen.
Sie haben ja den Vorteil, sie erkennen ja alle. Unser eins erkennt das. Nee,
alle nicht. Ich frage auch oft Leute.
Aber man kann schon wieder eine neue Art.
Ja, aber das Tolle ist ja, es gibt ja, man schimpft immer so auf die sozialen Medien, auf die Handys und so weiter. Aber es gibt eine App, die heißt Ops Identify, OBS Identify, also Observe und Identify, also bestimmen, identifizieren. Und da kann man ein Foto machen vom Insekt im Garten und in den allermeisten Fällen spuckt diese App den Namen des Tieres aus. Selbst bei Nachtfalter. Das kennen wir doch alle. Man kommt abends nach Hause, Laterne ist flattert an, neben der Tür und da sitzt irgendein komischer Spanner oder Spinner, ist immer so lustig, diese Namen von diesen Schmetterlingen, den man aber nicht kennt. Ja, aber trotzdem schauen die toll aus aus der Nähe, mit goldenen Wellenlinien drauf und grünen, rosa Punkten. Machst ein Foto davon, lädst es hoch und gerade diese Nachtfalter, wir haben ja 1000 Nachtfalterarten bei uns, da spuckt die App den Namen aus und dann kann man es noch in eine Datenbank automatisch einspeisen. Citizen Science ist doch in aller Munde, also die Wissenschaft, wo die Bürger mitmachen, man hat eine Meldung von dem Tier, das können dann Spezialisten angucken, ja stimmt, das ist die Art und dann ist es in der Datenbank drin, dann erfährt man mehr über die Verbreitung und das häufiger werden oder auch den Rückgang dieser Tiere.
Das ist eine App, Ops Identify.
Ops Identify kann man sich kostenlos runterladen und hat dann ein tolles Tool, um die Tiere in seinem Garten, den man eben nicht kennt, wie irgendwelche Wespen, Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und so weiter, zu bestimmen.
Mhm. Zum Beispiel Eidechsen ist ja was viele Menschen wirklich gerne im Garten hätten. Aber ich hatte kürzlich einen Gast, der hat gesagt, er hatte so viele Eidechsen, jetzt haben sie leider eine Katze, jetzt ist leider das Ende der Eidechsen gekommen.
Ja, das muss man sagen, das ist leider so, die Katze ist nicht ein Ersatz für die Wildkatze, die bei uns jetzt meistens also in vielen Gartengebieten natürlich nicht mehr vorkommt, weil die Wildkatzen haben riesige Reviere, die Hauskatzen durch die Haustierwerdung nicht mehr. Man hat also viele Katzen pro Hektar. Und da, wo Katzen auftauchen, tatsächlich können durch den natürlichen Jagdtrieb der Katzen, die als Freigänger ja bei uns gehalten werden, erstaunlicherweise. Man sagt, das braucht das Tier. Bei Rindern sagt man es nicht, die dürfen im Stall stehen, obwohl die Weidetiere noch viel mehr Bewegungsbedürfnis haben als kleine Raubtiere, so als Weidetiere. Oder Schildkröten, die lässt man auch im Terrarium, könnte man sagen, lässt man frei rennen. Unser Nachbar zum Beispiel ist Bio, der baut Biogemüse an, hat so eine Gärtnerei. Und wenn ich da jetzt meine Schildkröten laufen lassen würde und die würden neben dem Salat fressen, der würde sich schönstens bedanken. Ja, mache ich natürlich nicht, habe auch gar keine Schildkröten. So geht schon mal los. Aber Nachbarskatzen laufen auch bei uns rum Und da muss ich was, so zu meinen Eidechsen, wir haben ein Eidechsenbiotop, ein größeres im Garten, das wir von Eseln beweiden lassen, auch ein ganz tolles Ding. Da wuchern die Brombeeren, die habe ich früher manuell weggeschnitten mit Mordsarbeit, habe mich immer gestochen. Und jetzt machen das die Esel ganz perfekt. Die Brombeere ist da, ich kann Brombeeren ernten, um Marmelade zu machen. Und die Brombeere breitet sich nicht so aus, dass die Eidechsen noch genug Sonnenplätze
tolle
haben.
Kombi. Und sie haben ganz kluge Tiere mit den Eseln im Garten, das ist ja auch nicht zu verachten.
Ja, wirklich. Ja, ich liebe Esel.
Also ich könnte noch ungefähr 3, 4, 8 Stunden mit Ihnen weiterratschen. Leider ist es jetzt 11:55 und ich muss Sie verabschieden. Aber ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass Sie gekommen sind und uns so viele spannende Geschichten wieder aus unserer Natur erzählt haben. Ich kann nur sagen, herzlichen Dank, alles Gute und vielleicht ergibt es sich ja mal wieder.
Ich bedanke mich für die Einladung jederzeit gern.